sind jetzt schon in der dritten Predigt über diese Thematik und wir haben jetzt in diesem Lied von Manfred Siebald wieder so schön vor Augen geführt bekommen. Was ist es eigentlich, ein Haushalter zu sein von Dingen, die uns anvertraut sind? Ein Verwalter. Der Walter Haas ist ja schon ein halber Verwalter, aber das ist wunderbar. Wir sind Verwalter von dem, was Gott uns gegeben hat. Und das ist das Denken, das wir in dieser Predigtserie trainieren möchten. Wir möchten lernen, dass wir nicht auf Haben, Haben, Haben ausgerichtet sind und wenn ich jetzt etwas habe, dann will ich es auch behalten, sondern dass wir denken, alles, was ich habe, gehört eigentlich Gott. Es ist mir von Gott ausgeliehen. Ich kann es verwalten, ich kann es gestalten, aber wir werden alle diese Erde wieder verlassen. Wir kommen rein, nackt, wir gehen raus in einem weißen Hemd, in einer Holzkiste und dann ist es vorbei, hier. Aber es gibt eine Ewigkeit. Und über diese Ewigkeit reden wir im Evangelium. Aber über das Hier und Jetzt sollten wir auch nachdenken, dass das, was wir haben, uns nicht gehört und Gott uns schon versorgt. Letztes Mal, als ich über dieses Thema gesprochen habe mit euch, da ging es darum, dass es einen Kampf um unser Herz gibt. Unser Herz möchte eigentlich ganz Gott gehören. Aber es gibt viele materielle Dinge, die auch schreien, ich will dein Herz, ich will dich, ich will dir gehören, kauf mich. Und unsere Gedanken drehen sich dann vielmehr um diese Dinge, was wir haben, besitzen oder nicht haben und haben möchten. Und das ist ein Kampf. Wir haben eine Bibelstelle angeschaut, wo es heißt, bitte hängt euer Herz nicht ans Geld, sondern lasst euch genügen an dem, was ihr habt und vertraut Gott, dass er euch versorgt. Ich habe ermutigt, das mal auszuprobieren, dem Geld die Liebe zu kündigen. Ich weiß nicht, hat das jemand ausprobiert? Dann gibt es auch Gelegenheit, dann in der Gemeinde davon zu erzählen, was ihr für Erfahrungen gemacht habt oder mir zu erzählen. Ich bin sehr dankbar für Rückmeldungen, was für Erfahrungen ihr macht mit dem haushalterischen Denken. Ich weiß, dass es eine sehr große Herausforderung ist, mal einfach durchzugehen, wie viel Einnahmen habe ich, wie viel kommt rein, mit wie viel versorgt mich Gott, brutto, und dann zu überlegen, schon nur 10% davon zurückzugeben in Gottes Reich. Das rupft. Hä? 10% ist eigentlich nicht viel, aber das ist eine Übung, ein Training, das ich euch mal wieder in Erinnerung rufen möchte. Versucht das, probiert das aus, weil Gott hat gesagt, ich werde dich nicht hängen lassen, ich werde euch versorgen. Und heute möchte ich mit euch in eine Bibelstelle hineingehen, und genau Römer 13,8, wir haben das schon mal gehört, und die Thematik geht jetzt um die Schulden. Schuldenfrei leben. Die Bibelstelle in Römer 13,8, ich lese sie noch einmal vor nach der Neues-Leben-Übersetzung. Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Das Erste, was in dieser Stelle steht, ist, dass wir niemandem etwas schuldig bleiben sollen. Keine Schuld auf uns sitzen lassen. Klar bekommen wir immer wieder irgendwo die Gelegenheit, Schulden zu machen oder uns schuldig zu machen. Wir haben das Beispiel gehört von Annette in der Moderation. Sich schuldig machen durch ein Versprechen. Ich habe versprochen, dir etwas zu geben und ich halte das jetzt nicht ein. Das ist auch eine Schuld. Oder manchmal ist es so, dass wir einen Bedarf haben, dass wir etwas kaufen möchten und uns reicht das Geld nicht und wir leihen uns das Geld aus mit dem Versprechen, ich gebe dir das dann zurück. Das kann ein Freund sein, das kann Verwandte sein, das kann die Bank sein. Wir haben das Versprechen, das zurückzuzahlen. Und das ist auch das, was eine Schuld ist. Eine Schuld ist etwas, was ich heute genieße oder empfange, um es später dann wieder zurückzuzahlen. Eine Schuld muss beglichen werden. Und Gottes Wort sagt uns, bleibt niemandem etwas schuldig. Es kann auch eine andere Art von Schuld noch geben. Es ist eine Wiedergutmachungsschuld, wenn ich jemandem geschadet habe. Auch das ist noch eine Möglichkeit, wie ich schuldig sein kann. Ich habe dir geschadet und ich sollte das wiederherstellen. Ich habe eine Vase zerbrochen, ich habe den Fernseher kaputt gemacht, ich habe deinen Ruf geschädigt, ich muss Wiedergutmachung leisten. Auch das ist eine Schuld und Gottes Wort sagt uns, bleibt niemandem dies schuldig, sondern macht das wieder gut. Wenn wir das zusammen schauen, dann geht es um zwei Bereiche eigentlich. Um den Bereich Geld und um den Bereich von Respekt und Ehre. Also wir können mit Geld schuldig werden und wir können im Bereich von Respektieren eines anderen schuldig werden. Auch wenn wir ein Versprechen machen, ist das eine Frage des Respekts, ob wir das Versprechen einhalten. Und ich möchte mich zuerst auch noch die Stelle zeigen, was vor Römer 13,8 steht, nämlich im Vers 7 werden genau diese beiden Dinge ausgeführt. Da steht, gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid, bezahlt eure Steuern genauso, das sind wir dem Staat schuldig, genauso wie den Zoll. Und erweist allen Achtung und Ehre, denen dies zusteht. Ich möchte mich zuerst dem Thema vom Geld widmen. Es heißt hier also, wir sollen die Steuern zahlen. Wir sollen den Zoll zahlen, wenn wir etwas über die Grenze führen. Und ich möchte noch ergänzen, wir sollen auch die Rechnungen nicht schuldig bleiben, wenn wir etwas bestellen. Einmal begegnete mir ein Mann, der hat mir so einen Papierzettel, ein amtliches Papier in die Hände gedrückt und gesagt, schau mal, was hier steht. Und ich las, in 7 Tagen zu bezahlen. Und dann sagt er mir, ich habe ein Problem, ich muss das in 7 Tagen zahlen. Und ich schaute ihn an und fragte, hast du irgendetwas bestellt? Ja, so ein CD-Player oder was immer. Und ich schaute ihn dann an und sagte, wenn du etwas kaufst, musst du es auch zahlen, so ist das eben. Und habe ihn stehen lassen. Wahrscheinlich hätte er ein bisschen Geld von mir gewollt, ich weiß es nicht mehr. Aber so ist es. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es Leute gibt in unserer Gesellschaft, denen ist es egal, ob sie bezahlen können. Hauptsache, ich habe das, was ich mir wünsche. Und Gottes Wort sagt uns, mach das nicht. Bleibt nichts schuldig, auch in Geldfragen. Denn Schulden, genau, das bleibt nicht Geld schuldig, denn Schulden bringen schnell das süße Geld, das mit jedem Tag bitterer schmeckt. Lass uns mal über Schulden nachdenken. Es gibt verschiedene Arten von Schulden. Es gibt Hypothekarschulden, es gibt Konsumschulden, es gibt was auch immer für Schulden. Und die Frage ist nicht, dass Schulden an sich etwas Schlechtes sind, wenn wir Schulden machen. Aber die Frage ist, habe ich etwas, was als Wert dagegen steht? Und ist die Rückzahlung realistisch? Also wenn ich irgendwo Schulden machen muss, habe ich etwas, was dagegen steht. Wenn ich zum Beispiel ein Haus bauen möchte und ich gehe zur Bank oder zu jemandem, der viel Geld hat und sage, kannst du mir ein Darlehen geben, eine Hypothek, dann prüfen die, steht da ein guter Wert dagegen. Kann ich demjenigen das Geld anvertrauen? Kann er mir das geben? Wenn ich ein Haus baue, dann steht ein Wert dagegen. Und sie können sagen, okay, die Rückzahlung ist realistisch. Er hat auch einen Lohn und so weiter. Wenn ich arbeitslos wäre, würden sie das wahrscheinlich weniger geben dann. Genauso ist es, wenn ich eine Firma gründe oder was immer. Wenn ein Wert dagegen steht, ist das ein anderes Thema. Wenn ich aber allerdings sage, ich möchte endlich mal auf die Bahamas und das Geld, das ich jetzt habe, reicht nicht. Ich möchte Ferien machen, ein halbes Jahr. Und ich gehe zur Bank, ich habe da ein tolles Inserat gesehen, da steht, es gibt immer eine Lösung, Credit Now. Ich gehe zur Bank, die geben mir das und dann brauche ich das Geld auf und nach einem halben Jahr kommt die Bank und sagt, jetzt möchte ich das zurückhaben. Wir haben eine Rückzahlungsbedingung. Und ich sage, sorry, ich habe alles aufgebraucht und nichts ist da. Da ist kein Wert mehr, der dagegen steht. Urlaubsreisen oder Konsumgüter. Einfach das, was wir brauchen zum Konsumieren, Luxus und so weiter. Wenn wir dafür Kredit aufnehmen, Schulden machen, das geht ins Bodenlose. Da warnt uns. Da warne ich und da warnt uns auch Gottes Wort. Und wenn es hier heißt, bleibt niemandem etwas schuldig, würde ich hier sagen, macht gar keine Konsumschulden, macht solche Schulden überhaupt nicht. Warum sollen wir niemandem etwas schuldig bleiben? Weil wir nicht mehr frei sind. Wenn ich zur Annette gehe und sage, du Annette, ich sollte unbedingt ein neues Auto haben, hast du mir 20'000 Stutz? Und sie zückt das aus dem Portemonnaie und gibt mir das. Ich weiß nicht, ob das gehen würde. dann werde ich ihr Schuldner und sie ist meine Gläubigerin. Ich werde abhängig von ihr. Es gibt eine krasse Bibelstelle, schaut euch die mal an. Die hier. So wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. Wir werden zu Dienern von denen, die uns Geld geliehen haben. Vor allem, wenn nicht geklärt ist, wie wir das zurückzahlen. Ui. Und da ist das Beispiel von diesen Krediten auch. Es gibt einen Poster, wo es heißt, passt ein Familienbudget in unser Budget? Ein Familienauto in unser Budget? Und da steht unten, es gibt immer eine Lösung, geh und hol dir einen Kredit. Und jemand hat sich dann diese Poster oder diese Werbungen mal angeschaut und hat einfach einen neuen Slogan daraus gemacht und hat gesagt, denke jetzt, nicht Kredit jetzt, now heißt ja jetzt. Think now, Familienauto auf Pump ist Schrott. Leasing und Vollkaskoprämien für den Familienwagen binden unser Budget auf Jahre. Leider können wir jetzt wegen der Schulden keine Familie mehr leisten. Es gibt immer ein Problem. Es geht um diese Konsumschulden, dass wir Geld ausleihen dafür, da möchte ich heute warnen. Diese volle Verblendung, wenn wir denken, kaufe heute, bezahle morgen. Vielleicht wissen das einige von uns, wie unangenehm es ist, wenn man jemandem etwas schuldet. Nicht nur ein Versprechen, sondern auch Geld. Ich möchte darum einen Rat geben. Erst gar nicht in Schulden kommen, wenn möglich. Nimm keine Kredite auf für solche Alltagsdinge und kaufe nicht, ohne auch zu wissen, wie du es bezahlen kannst. Kaufe nicht, ohne zu wissen, wie du es auch bezahlen kannst. Wenn jemand in Schulden drin ist, da gibt es gute Hilfe, wie man da rauskommt. Etwas ist, entscheide dich sofort, so schnell wie möglich, mit dem Rückzahlen zu beginnen. Auch wenn es nur 5 Franken pro Monat sind, es entlastet. Es macht dich freier. Wenn du sagst, ja, ich zahle dann zurück, wenn ich genug Geld habe, das ist eine hinausgeschobene Schuld. Wenn du jetzt beginnst, wenig regelmäßig zurückzuzahlen, ist das eine gute Sache. Ich habe noch mehr solche Tipps auf einem Handout aufgeschrieben, schuldenfrei leben. Ich werde das am Ende der Predigt durch die Reihen geben, wo ihr das anschauen könnt. Noch ein Tipp für jemand, der Geld ausleiht. Man kommt ja manchmal in die Situation, dass ein Freund oder jemand kommt und sagt, kannst du mir nicht 200 Franken geben? Kannst du mir nicht den Tausender geben? Und du hast die Möglichkeit, tu dieser Person einen Dienst, indem du von Anfang an klärst, wie die Rückzahlung erfolgen soll. Und nicht, ja, du kannst mir es dann mal geben. Das ist kein Dienst. Der Dienst ist, hier ist der Tausender oder hier sind 200 Franken. Wir machen miteinander ab, wie die Rückzahlung erfolgt. Ab wann beginnst du zurückzuzahlen? Wie groß ist der Betrag? Das entlastet die Beziehung. Dann ist man wieder frei. Sonst kann man sich gar nicht in die Augen schauen. Versteht ihr? Das wäre ein Dienst. Das steht alles hier auf diesem Handout noch ausführlicher drauf. Ich habe gesagt, es geht einerseits um Geld, aber andererseits geht es bei diesem Schuldenthema auch um Respekt und es geht um Ehre. Das ist der zweite Punkt. Bleib Respekt und Ehre nicht schuldig. Wir haben das vorher gehört in Römer 13,7, wo steht, erweist allen Achtung und Ehre, denen dies zusteht. Wir waren vor 2 Tagen hier in diesem Raum zusammen, Timeout und 60+, also die jungen Erwachsenen und die älteren Erwachsenen, haben miteinander gegessen und sehr interessante Gespräche geführt. Und ein Thema war auch eine Frage von den Senioren an die Junioren. Wie ist das bei euch, das Alter ehren? Als wir noch jung waren, haben wir das so gemacht. Wie macht ihr das? Die alten Leute ehren. Respekt, wem Respekt gebührt. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich habe dann auch gehört, wie gerade erzählt wurde, was Leute unter uns erleben, hören, zum Beispiel im Bus, wie über die Alten geschumpfen wird und wie sie auf die Seite gestellt werden. Und ich musste, es tut weh, so etwas zu hören. Ehre, wem Ehre gebührt. Den Menschen, die schon länger mit uns unterwegs sind oder vor uns da waren, Respekt, Ehre, ihr habt einen guten Kampf gekämpft. Und nicht messen an der Leistung, wie jemand von den Jungen gesagt hat, heute respektiert man noch, wer viel leistet. Nein, es gibt Sätze in der Bibel, die uns wirklich auffordern. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren. Das war noch so richtig alttestamentlich. Ich finde, wir haben heute das schon ziemlich verlehrt. Ich hatte einen Referenten gehört, der von Indien kam für eine Weiterbildung für Pastoren. Und man hat ihm am Schluss von dieser Weiterbildung gefragt, nun, warst du in der Schweiz? Was hat dir gefallen? Und dann hat er geschwärmt. Und was hat dir nicht gefallen in der Schweiz? Und dann hat er gesagt, ja, er traue sich das fast nicht zu sagen, aber wie wir mit den älteren Leuten umgehen in der Schweiz, das tut ihm weh. Ich habe gehört von Horb, wo das... die Asylanten oder die Flüchtlinge gerade neben dem Altersheim platziert waren. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber in der Anfangszeit war es so. Und wie diese Flüchtlinge das einfach nicht verstehen konnten, was ist das hier, das Altersheim? Die kannten es gar nicht. Da sitzen einfach alte Leute den ganzen Tag allein und drehen die Daumen. Das war für sie so etwas ganz Komisches. Wie wir mit dem Alter umgehen, Leute, da können wir etwas lernen. Und jemand von den Senioren hat dann etwas Schönes gesagt. Es gibt einen Unterschied, ob die jüngeren Leute gläubig sind oder nicht. Wer Gott ehrt, wer Gott fürchtet, kann auch Respekt gegenüber älteren Leuten bringen. Wer Gott verachtet, verachtet jeden. Und wer schwach ist und nicht mehr so schnell, den sowieso. Ich habe auch eine andere Stelle gefunden. Niemand verachtet deine Jugend. Also auch die andere Seite braucht es. Wisst ihr, es tut Gott weh, wenn wir Menschen verachten. Es schmerzt ihn, weil er ist der Schöpfer von jedem, auch von den Armen, auch von den Behinderten, auch von den Flüchtlingen. Egal, wie wir jetzt darüber denken, wegen Flüchtlingspolitik, aber sobald wir einen Menschen, der über das Meer geflohen ist, zu uns gekommen ist, verachten, nur weil er dunkle Haut hat und Asyl beantragt, dann schlagen wir gleichzeitig Gott ins Gesicht. Das ist Rassismus und das verachtet Gott. Schaut, ich habe eine andere Stelle. Wer den Armen unterdrückt, beleidigt seinen Schöpfer. Wer aber den Armen hilft, ehrt Gott. Es gibt eine direkte Verknüpfung, wenn wir Menschen ehren, die schwächer sind, dass wir auch Gott ehren. Wenn wir Menschen unterdrücken, die schwächer sind und verachten, dann schlagen wir Gott ins Gesicht. Hier machen wir uns schuldig. Und Gottes Wort sagt, Römer 13, 8, bleibt niemandem etwas schuldig. Bleibt auch niemandem Respekt und Ehre schuldig. Bleibt niemandem diese Liebe schuldig. Gut, da kommt dann noch ein zweiter Teil. Aber wir können schuldig werden an jemanden, wenn wir das Gebot der Liebe nicht einhalten. Und es gibt für dieses Thema ein Schlagwort, ein wirklich wichtiges Wort, und das ist das hier, Vergebung. Ich möchte heute keine Predigt halten, die moralisierend ist. Wenn ich jetzt über Geld rede und über Ehren und so weiter, könnte man sagen, ja, der Markus hat wieder darüber geredet, was die christlichen Regeln sind, wie man sich gesetzlich gut verhalten soll, ein guter Christ wird. Aber Freunde, es geht viel tiefer, es geht darum, dass wir durch die Gnade von Gott, durch Jesus Christus erlöst werden. Wir werden befreit, wir bekommen Vergebung für unsere Schuld. Wenn du dein Leben Jesus noch nicht anvertraut hast, dann, und du merkst, hier ist eine Schuld, die ich auf mich geladen habe, im Umgang mit anderen Menschen oder auch im Umgang mit Gott, dann komme zu ihm, indem dass du betest. Bete zu Jesus und bekenne diese Schuld, bekenne diese Sünde, sprich sie aus, bring sie auf den Tisch. Und dann bitte Jesus, dass er dir das vergibt und diese Schuld wegnimmt. Er entschuldigt dich. Wir können uns gar nicht selbst entschuldigen. Das kann nur er, der die Schuld bezahlt hat. Er kann sie wegnehmen. Als er für uns gestorben ist, hat er bezahlt. Wenn du Jesus bereits angenommen hast und mit Jesus unterwegs bist als sein Jünger, dann hast du ja diese Vergebung bereits empfangen für deine vergangenen Sünden, für deine gegenwärtigen Sünden und für deine zukünftigen Sünden. Wenn jetzt trotzdem du merkst, ich mache mich schuldig an einem Mitmenschen, ich mache mich schuldig an Gott, weil ich verachte, weil ich nicht den Respekt und die Ehre bringe, dann komm auch jetzt wieder zu Jesus, komm zum Kreuz. Leg alles auf den Tisch, schütte dein Herz aus. Und danke dafür, dass er am Kreuz für dich bezahlt hat. Und bitte ihn jetzt, dass auch für diese Schuld, die dir neu bewusst geworden ist, seine Vergebung wirksam wird. Bitte ihn um Vergebung und nimm diese Vergebung an. Es geht darum, in der Vergebung zu leben. Bleibt also niemandem etwas schuldig. Und wenn wir Schuld haben, die sich so gegen andere Menschen und gegen Gott aufgebäumt hat, dann suche die Vergebung. Suche die Vergebung auch mit der Person, der du geschadet hast. Geh hin und bring das Evangelium der Liebe Gottes, indem du bekennst und indem du die Beziehung wiederherzustellen versuchst. Vergib auch dem, der dir etwas angetan hat. Zusammengefasst, dieser Punkt von der Ehre, vielleicht mit diesen Sätzen, kann ich das sagen. Behandle jeden Menschen würdevoll als Gottes Ebenbild und lerne Menschen bedingungslos anzunehmen. Suche wertschätzende Begegnungen. Wo du an anderen gesündigt hast, suche und empfange die Vergebung zuerst bei Jesus, dann auch bei den Betroffenen, wenn möglich. Und schließlich bleibe dem lebendigen Gott keine Ehrerbietung schuldig. Bete ihn an mit deinem ganzen Leben in Hingabe und entscheide dich, sein Nachfolger zu sein, als Nachfolger von Jesus zu lernen und leben und ihm zu gehorchen. Jetzt haben wir aber im Römer 13,8 in unserem Predigttext eine Fortsetzung. Und es gibt doch eine Schuld, die wir schuldig bleiben. Es ist nämlich die Liebe. Das heißt hier, bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Wenn ich jemandem Geld schulde, dann kann ich zu ihm gehen und dem das Geld zurückzahlen. Dann ist die Schuld weg. Wenn ich jemandem Dank schulde, dann kann ich eine Blume vorbeibringen oder ein Dankgeschenk kaufen, mich von Herzen bedanken und dann ist diese Dankesschuld auch beglichen. Wenn ich an Gott oder an einem Menschen sündige, dann kann ich hingehen und um Vergebung bitten, Vergebung empfangen und Wiedergutmachung leisten, wenn das nötig ist und diese Schuld ist beglichen. Aber wenn ich jemandem Liebe schulde, dann kann ich nicht hingehen und sagen, ich liebe dich heute, und morgen kannst du mir egal sein, ich habe meine Schuld beglichen. Das geht ja nicht, oder? Also Liebe bleiben wir schuldig, tagtäglich. Genauso auch die Ehre und die Ehrerbietung. Aber was ist denn Liebe eigentlich? Liebe ist eine Verpflichtung. Ich habe hier meinen Ehering als Symbol. Ich habe mich verpflichtet, meiner Frau, Andrea, treu zu sein und sie zu lieben bis an den letzten Tag, den Gott uns gemeinsam schenkt. Liebe ist nicht zuerst ein Gefühl und auch nicht einfach, wenn ich Lust habe, sondern es ist eine Verpflichtung. Denken wir mal über die Liebe so. Wenn ich liebe, dann will ich mich verpflichten zu lieben. Stellt euch vor, der Pfarrer Ernst Sieber hätte nur aus Lust seine Obdachlosenarbeit gemacht. Einfach, er hatte Lust, ein paar Obdachlosen zu helfen. Nein, das war Liebe, die sich verpflichtet hat. Eltern, wir als Eltern haben manchmal keine Lust, unsere Kinder zu lieben. Aber wir sind verpflichtet, sie zu lieben, das gehört zum Elternsein. Und eigentlich können wir diese Verpflichtung ja auch nur aus der Kraft von Gott machen, wenn er uns liebt, zutiefst den Heiligen Geist in unser Herz einpflanzt. So können wir lieben. Liebe ist eine Verpflichtung. Aber wie können wir das machen? Eine Verpflichtung treu bleiben. Ich habe etwas anderes hier mitgenommen. Liebe ist nämlich auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung? Ja, nächsten Sonntag ist es soweit, da müssen wir alle, die wir Schweizer Bürger sind, eine Entscheidung treffen. Wie wir abstimmen wollen. Entscheidung heißt ja oder nein oder leer lassen. Auch das ist eine Entscheidung. Wer nicht abstimmen geht, hat auch entschieden. Liebe ist die Entscheidung, ja, ich bin für dich. Es ist nicht die Entscheidung, ja, ich will tolle Gefühle haben, immer für dich. Die Gefühle kommen dann schon nach. Aber Andrea und mir hat das oft geholfen, in Krisenzeiten, in schwierigen Zeiten von unserem gemeinsamen fast 19 Jahren, dass wir uns gesagt haben, ja, ich liebe dich. Wir haben uns füreinander entschieden. Ich habe mich entschieden, dich zu lieben. Das hat mir viel geholfen. Vielleicht auch mir als Mann mehr als ihr als Frau. Aber es hat uns die Liebe erhalten. Auch das müssen wir wissen. Liebe ist nicht zuerst das Gefühl. Also wenn du merkst, du liebst eigentlich jemanden, aber jetzt liebst du ihn nicht mehr so, dann ist es eine Frage deines Willens, ob du zur Liebe zurückkehrst und nicht eine Frage deines Bauches. Entscheide dich, ich liebe dich, egal wie ich jetzt fühle. Und die Liebe bleiben wir immer schuldig, denn wir haben uns verpflichtet. Es gibt noch etwas Drittes, Liebe ist immer praktisch. Es wird immer zur Tat. Praktisch. Ich habe etwas ganz Praktisches mitgebracht. Ein Taschenmesser. Liebe ist wie ein Taschenmesser. Es hat verschiedenste Werkzeuge dabei. Und solche Taschenmesserliebe möchte ich euch kurz vorstellen. Wie kann die praktisch werden, diese Liebe? Wie kann die praktisch werden? So, da muss man raus. Zum einen habe ich das mal so aufgezeigt. Es gibt Worte. Liebe wird praktisch durch unsere Worte. Indem wir sagen, danke. Indem wir sagen, ich schätze dich. Indem wir sagen, das hast du wunderbar gemacht. Indem wir sagen, du bedeutest mir viel. Indem wir sagen, wenn es dich nicht gäbte, müsste man dich erfinden. Liebe wird praktisch auch durch unsere Zeit. Darf ich mich neben dich setzen? Können wir kurz reden? Erzähl mir mehr. Ungeteilte Aufmerksamkeit, nicht mit einem Auge in die Zeitung, mit dem anderen so ab und zu zum anderen schielen, sondern Zeitung weg, jetzt bin ich da. Das ist Liebe. Ich habe Zeit für dich. Ich habe nicht viel Zeit, aber jetzt bin ich da. Wer nicht viel Zeit hat, jetzt bin ich voll da. Ein Beispiel. Das war, hat Rita und ich zusammen erlebt. Wir haben den Leiter von McDonald's getroffen da drüben, der Mose, ein wunderbarer Mann. Der war beschäftigt mit seinem Auto, hat einen Koffer ein- und ausgeladen. Und wir haben ihn von hinten angesprochen, weil wir ihn etwas fragen wollten. Er hat sich umgedreht, uns gesehen, hat noch kurz seinen Koffer zugemacht und war dann 100% für uns da. 100%ige Aufmerksamkeit. Ich habe gestaunt. Der war eben noch in seinem Koffer mit den Gedanken. Und jetzt war er bei uns. Diese Art von Respekt, diese Art von Wertschätzung und diese Art von Liebe, die brauchen wir. Ganz da sein für alle, die so mit Computergames beschäftigt sind oder mit Zeitung lesen. Trainiert euch das an. Wenn ihr mit jemandem sprecht, das Ding auf die Seite legen, jetzt bin ich ganz für dich da. Liebe ist also praktisch in der Zeit. Liebe ist auch praktisch in der Nähe, in der Berührung. Die Hand auf die Schulter legen oder die Hand reichen oder eine freundliche Umarmung, wo das nicht zu nah ist. Eine angenehme Berührung zeigt Liebe und Wertschätzung. Das ist auch eine Generationenfrage. Ich denke, meine Eltern sind so aufgewachsen, ohne kaum eine freundschaftliche oder zärtliche Berührung der Eltern zu bekommen. Das war nicht üblich, man war viel distanzierter. Heute suchen wir die Nähe zu den Kindern und ich glaube, es ist sehr wichtig, weil man tankt auf. Wenn ich am Morgen jeweils noch auf meinem Stuhl sitze, die Bibel bei mir habe und die Anina, die Kleinste, die Fünfjährige, aufsteht, dann kommt sie zu mir und krabbelt mir auf den Schoß und kuschelt an. Ich habe meine Ruhe nicht mehr so. Aber ich möchte ihr diese Berührung geben, diese Nähe geben. Einfach damit sie weiß, der Papi liebt mich. Liebe wird praktisch, indem wir helfen, indem wir dienen, indem wir nicht nur Worte machen, sondern auch tun. Oder auch mal etwas tun, was den anderen überrascht. Der Rasenmähen oder so. Und der andere sagt, wow, das hast du jetzt mein Ämtli gemacht, das ist ja genial. Helfen zeigt, wie fest ich den anderen wertschätze. Und schließlich wird die Liebe ganz praktisch in Geschenken. Das hat sich natürlich die Blumenlobby am Valentinstag zunutze gemacht. aber Freunde, das ist eine Art, die wir nicht nur am Valentinstag nutzen sollten oder an Geburtstagen. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Herzensgeschenke sind Beweise deiner Liebe. So wird Liebe praktisch. Und wenn Gottes Wort uns sagt, bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid, dann nehmt das Taschenmesser der Liebe hervor und nehmt die Werkzeuge und liebt wie Zeughaut, Victorinox-mäßig. Und der Vers in Römer 13 schließt dann auch ab, und das sollte uns auch noch ein Aha-Erlebnis geben. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Christus hat das Gesetz Gottes erfüllt. In ihm hat er uns durch den Heiligen Geist seinen Willen und sein Gesetz ins Herz gegeben. Und das ist zusammengefasst in dem, dass wir einander lieben. Das ganze Gesetz hat nur diese Zielrichtung, die Liebe, die Wertschätzung, die praktische Liebe zu geben, als Verpflichtung und als Entscheidung für den anderen. Wow. Ich habe dann eine Geschichte gelesen von Daniel Schöni. Der hat als Kind ganz wertvolle Dinge mitbekommen, die ihm geholfen haben, heute zu einem Unternehmer zu werden, der ein großes KMU leitet, mit 800 Angestellten und 450 Lastwagen oder Fahrzeugen. Und das Erste, was seine Eltern ihm beigebracht haben, war: Kaufe nur, was du bezahlen kannst. Das Zweite: Gib treu, dann empfängst du treu. Und weitere Dinge wie: Betet, aber arbeitet hart. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ehre Vater und Mutter, sagt Danke. Ich habe diese Werte ebenfalls auf diesem Blatt aufgeschrieben. Und ich möchte das euch jetzt dann gleich durch die Reihe geben. Ich komme einfach noch zu meinem Fazit aus Römer 13,8. Es ist wichtig, dass wir diese Werte uns auch überdenken. Was habe ich für Werte in meinem Leben? Was nimmst du heute mit? Ist es das Thema mit dem Geld, mit den Schulden? Merkst du, da ist ein Punkt bei mir, wo ich dran gehen sollte? Dann hol dir Hilfe und tu Schritte, sobald wie möglich. Bleib nicht in Abhängigkeit, bleib nicht unfrei, werde frei. Oder ist es etwas, was zu tun hat mit dem Respekt und der Ehre gegenüber anderen Menschen, gegenüber Leuten, die man vielleicht auf die Seite stellen möchte, weil man nicht einverstanden ist, oder gegenüber dem Alter oder der Jugend? Kehre hier um. Gott sagt, bleibt diese Liebe, bleibt das nicht schuldig, diesen Respekt. Geht es mehr darum, dass du schuldig geworden bist und du merkst, ich brauche Vergebung, dann ist heute diese Einladung von Jesus Christus genauso gültig. Ich möchte dir Gnade schenken, ich möchte dir Vergebung schenken, komm zu mir. Wir haben auch den Gebetsdienst heute wieder, wo man einfach zu Leuten kommen kann, die für einen beten. Ihr dürft auch mich ansprechen. Kommt einfach und bringt die Dinge in Ordnung. Oder hat es zu tun mit dieser Liebe, dass du bis heute ganz falsch über Liebe gedacht hast? Dass du gedacht hast, ja, Liebe ist ein Gefühl und wenn es mir gut geht und ich glücklich bin, dann ist es Liebe. Und du umdenken musst und merkst, nein, Liebe ist eine Verpflichtung, Liebe ist eine Entscheidung und Liebe wird konkret in Worten, in der Zeit, in Helfen und in Geschenken und in der Nähe, die ich mit jemandem habe. Dann mach auch hier Schritte. Es ist eine ganz praktische Predigt heute, wenn es heißt, bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Versteht ihr? Die Menschen brauchen kein Geld, sondern Liebe. Sie brauchen Liebe, nicht Geld. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir in die Freiheit hineinkommen, wirklich zu lieben, aus dieser Liebe, die du uns schenkst. Bitte dich, dass du uns das Evangelium wieder neu schmackhaft machst. Und ich bitte dich, dass wir mit Schuld vor dir kommen, wo wir schuldig geworden sind mit Sünden und uns vergeben tust. Wir bitten dich, dass wir Wiedergutmachung leisten können, dort hier, wo etwas rum ist, wo wir etwas versprochen haben oder einen Schaden gut machen müssen. Hilf uns, Schritte zu gehen und das nicht schuldig zu bleiben. dass wir wirklich frei werden. Ich bitte dich, dass wir Vergebung annehmen und Vergebung gewähren können, die einfach nur etwas rum ist. Und wir wollen wirklich in dieser Gnade leben, Menschen von der Vergebung sein und nicht von der Sklaverei der Sünde. Und lehre uns lieben, radikal lieben, konsequent und praktisch lieben. Nicht nur mit schönen Worten, sondern mit Händen und Füßen, mit dem Wort, mit Nähe und mit all dem, was wir haben. Weil wir sind Verwalter von dem, was du uns anvertraut hast. Von unserem Geld, von unseren Gaben, von unserer Zeit, von unserem Können und Wissen. Wir selber gehören dir. Brauch du uns, dass dein Reich kommen kann. Amen. Hier also das Handout, das ich gerne durch die Reihe gebe für alle, die eines möchten.